Ja, also ich habe jetzt gerade geguckt, es sind ja doch alle im Raum, die das Prozedere auch kennen und keine Menschen, die das, denen das nicht vertraut ist oder ich mir erlaubt habe, dann einfach schon mal loszulegen.
Gut. Ja, wir beginnen heute mit den Klageliedern. Ein kurzes biblisches Buch mit 5 Kapiteln, und befasst sich mit der Klage über die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahre 586 vor. Und was einem auch bei der Lektüre auffallen kann, während ja so in der kollektiven jüdischen Erinnerung man als erstes an die Zerstörung des Tempels denkt, ist in den Klageliedern sehr großer Raum gegeben dem Leiden der belagerten Stadt und der Menschen in ihr. Und der Tempel taucht eigentlich eher am Rand auf, wie wir auch im Verlauf sehen werden. Und das macht es auch vielleicht zu einem sehr universalen Buch. Auch gerade in den letzten Jahren, in den Kriegen, die wir haben, habe ich immer wieder gefunden, dass die Klagelieder passen bei allen möglichen Städten, die zerstört, zerbombt werden. Und auch als ich heute Morgen die Nachrichten aufmachte, habe ich gedacht, irgendwie passt es, dass wir heute mit den Klageliedern anfangen. Sicher kann man sie situieren in der Zeit, wahrscheinlich wirklich kurz nach der Tempelzerstörung, wirklich eine spontane Reaktion, dieses Ereignis zu verarbeiten. Traditionell werden die Klagelieder Jeremia zugeschrieben, der ja der Prophet ist, der Jahre vor der Zerstörung, vor der babylonischen Eroberung gewarnt hat und dann auch die Zerstörung miterlebt hat. Und man kann es natürlich nicht beweisen, ob er der Verfasser ist, aber es würde Sinn machen. Und wenn es eben nicht er war, dann einer seiner Zeitgenossen, der es miterlebt hat. Und dadurch hat sich auch in den christlichen Bibelausgaben herausgebildet, dass das Buch der Klagelieder nach dem Buch Jeremia situiert ist. Obwohl es eigentlich kein prophetisches Buch ist. In dem jüdischen Kanon gehört es zu den 5 Rollen, die eben auch an bestimmten Tagen gelesen werden, also gehört zu den Schriften, 2 Bücher vor Esther, und wird eben liturgisch gelesen am 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung, und zwar immer am Abend, wenn der Fast- und Gedenktag beginnt. Und es ist üblich dann, auch zu lesen, wenn man in der Synagoge oder in Jerusalem geht, natürlich auch viele zur Westmauer, zur Klagemauer, um es da zu lesen, dass man dabei auf dem Boden sitzt, wie Trauernde, und auch nur so viel Licht gemacht wird, dass man halt den Text sehen kann, aber man grundsätzlich schon eher im Dunkeln sitzt dabei. In der christlichen Tradition oder zumindest in ihrem monastischen Teil hat sich eigentlich herausgebildet, dass die Klagelieder in den Stundengebeten der Karwoche gelesen werden, also zwischen Karmontag und Gründonnerstag. Und da ist natürlich der Gedanke, sie als Einstimmung auf das Gedenken an das Leiden Jesu zu sehen. Und da sieht man auch noch mal, wie weit die Interpretationsmöglichkeiten sozusagen sind, das auch in diesen Rahmen reinzubringen. Und das ist auch der Grund, warum wir eben jetzt das Buch der Klagelieder lesen, weil es in den Wochen vor Ostern, für mich kommt es so aus, dass wir es bis in die Pessachwoche hineinlesen. Und es könnte einerseits ein bisschen merkwürdig klingen, weil Pessach ja ein freudiges Fest ist. Aber es gibt tatsächlich auch einen Midrasch, der vergleicht und sagt, an Pessach isst man ja auch am Sederabend Bitterkraut, um an die Sklaverei in Ägypten zu erinnern. Und da gibt es auch einen Midrasch, der das ausweitet und sagt, dass das Bittere auch nachher eben bei der Tempelzerstörung wiedergekommen ist. Und es ist auch so, dass der 9. Av, der Gedenktag der Tempelzerstörung, immer auf denselben Wochentag fällt wie der erste Tag von Pessach. Auch das ist sicher kein Zufall, sondern soll auch so die Spannung zum Ausdruck bringen. Ja, wir befassen uns heute nur mit dem allerersten Vers der Klagelieder, denn die Interpretation dazu nimmt über die Hälfte des Midrasch zu den Klageliedern, des Midrasch Rabbah ein. Dieses Rabbah ist uns ja auch schon bei Esther begegnet. Also es gibt eine Midrash-Sammlung, die eben Midrash-Rabbah, der vielseitige, vielgestaltige Midrash gilt, den gibt es zu den fünf Büchern der Tora und zu den fünf Rollen. Und der Midrash der Klagelieder wird in seiner Endredaktion normalerweise ins 5. Jahrhundert datiert. Und das sind eben die Texte, die Interpretationen, die wir uns hauptsächlich ansehen werden. Es geht hier gar nicht darum, einen Text sozusagen, dessen Interpretation schwierig ist. Die Verse sind mehr oder weniger klar, sondern was der Midrasch tut, ist eigentlich theologisch das Ereignis zu verarbeiten. Schon im biblischen Text selber ist eben die Frage, wie konnte Gott das zulassen? Auch durchaus die Überlegung, das ist wegen unserer Sünden, aber auch Widerstand dagegen. Und der Midrasch weitet das nochmal sehr weit aus. Und eben mehr als die Hälfte geht zum ersten Vers, der beginnt, wie sitzt sie einsam? Dieses Wie im Hebräischen Echa ist eben auch der Name, den das Buch im Hebräischen hat, wo ja normalerweise die biblischen Bücher nach dem ersten Wort im Text benannt werden. Und vielleicht kann man auch so in dem Echa lautmalerisch so einen gewissen Anklang an Seufzen hören. Und auch je nachdem, wie man es dann liest, passt das sicher. Martin Buber hat sich entschlossen, was sicher auch in der Bedeutung her stimmt, es mit Wehe zu übersetzen. Ich habe hier seine Übersetzung vom ersten Vers abgedruckt. Wehe, wie wallt die Stadt einsam, die einst viel bevölkerte. Einer Witwe gleich ist sie worden, die unter den Weltstämmen so viel war. Die Fürstin unter den Gauen, zur Frönerin ist sie geworden. Da merkt man auch, dass dieser Vers und nachher auch viele andere Verse noch von der Gegenüberstellung, von dem Guten, was einmal war, und von dem Elend, das jetzt ist, eigentlich charakterisiert werden. Und bevor wir in den Midrasch einsteigen, noch ein Text von Jeschajahu Leibowitz, der sich mit den drei Echa befasst, die in der Liturgie zusammengefasst werden. Eben am 9. Av wird das Buch Echa gelesen. Am Schabbat vor dem 9. Av wird immer der erste Wochenabschnitt aus dem Buch Deuteronomium gelesen, wo eben in Vers 1,12 auch ein Vers, die Worte des Mose mit Echa beginnt. Wie kann ich allein tragen die Mühe des Volkes? Und dem ist als Prophetenlesung Jesaja 1 beigegeben, auch ein ganz kritischer, prophetischer Text, der sagt, wegen eures Blutvergießens wird die Stadt zerstört werden, und alles Fasten, alle Opfer sind sinnlos, wenn man eben nicht ethisch lebt. Und auch da ist die Klage des Echa, des Wie da. Und das stellt Jeschajahu Leibowitz, denke ich, in einer ziemlich traditionellen Weise in der Bedeutung zusammen, wenn er schreibt, in der Erzählung vom Kommen Israels zum Land klagt Mose über den Misserfolg des Volkes Israel auf diesem Weg. Wie, Echa, kann ich allein tragen die Mühe, die Last und den Streit mit euch? 800 Jahre später sagt der Prophet Jesaja über den Misserfolg bei der Eroberung des Landes und der Niederlassung in ihm, bei denen sie nicht die Pflichten erfüllten, die ihnen auferlegt wurden. Wie, Echa, wurde zur Dirne die treue Stadt. Voll von Recht war sie, Gerechtigkeit ruhte in ihr. Und jetzt Mörder. Diese Worte klingen, als würden sie über uns heute gesagt. Und 150 Jahre nach Jesaja kam die Zerstörung. Und in den großen Worten der Klage, die die Tradition, vielleicht legendenhaft, Jeremia selbst zuschreibt, und wenn sie nicht aus dem Mund Jeremias kamen, dann aus dem Mund eines seiner Zeitgenossen, heißt es: Wie, Echa, sitzt sie einsam. Auf dem Weg zur Eroberung des Landes, wie kann ich allein tragen die Mühe, die Last und den Streit mit euch? Während der Niederlassung im Land, wie wurde zur Dirne die treue Stadt? Und schlussendlich, wie sitzt sie einsam? Dies ist eine Historiosophie von tiefster Bedeutung. Und daher ist die Nähe des Wochenabschnitts über das Kommen zum Land, zum 9. Av, dem Gedenktag der Zerstörung, und des Exils nicht zufällig. Sie ist keine Frage des Kalenders, sondern der Bedeutung und des Sinns der Geschichte des Volkes Israel und in gewisser Hinsicht der historischen Beziehungen und Verbindungen zwischen den Ereignissen in der Geschichte aller Völker. Ja, sind da erst mal schon Anmerkungen zu da? Herr Müller.
Warum heißt dieser Monat auch oder Tisha B'Av?
Nein, Tisha ist das hebräische Wort für neun. Also der neunte Av heißt
das
auch
ist nur der neunte Av.
Tisha B'Av.
Ah ja, danke.
Und die Monatsnamen sind natürlich babylonischen Ursprungs und offensichtlich von daher übernommen worden. Ja, also es ist sicher eine Anregung, eben wie man Unglücksfälle auch theologisch interpretieren kann. Und es ist natürlich auch gerade die Theodizee-Frage, die damals aufgeworfen wurde, vielleicht auch gerade noch in einer Zeit, wo man der Überzeugung war, wenn ein Land besiegt worden ist, eine Stadt erobert worden ist, dann ist auch ihr Gott besiegt worden. Und da ist auch die Frage, wie man das überwinden kann. Und da ist eben auch, wenn man sozusagen selber die Verantwortung dafür übernimmt, lässt das dem Gott die Macht und vielleicht auch die Möglichkeit eines Neuanfangs. Aber eben da werden wir noch viele Überlegungen zu sehen, wie man diese Zerstörung interpretieren kann. Eben in dieser Eröffnung zum Midrasch-Klagelieder Rabba, diese Eröffnung, und das ist eine Midrasch-Technik, hatte ich gelegentlich schon mal erwähnt, dass man einen Vers von irgendwoher nimmt, aus den Propheten, aus den Schriften, einen Vers, der nicht notwendigerweise direkt schon zu dem Text, den wir studieren, passt, aber irgendwie im Laufe des Midrasch kommt man dann dahin, was die Beziehung ist. Und das wird hier eben in Echa mit diesem ersten Vers unendlich viel gemacht. Und wir haben jetzt in der zweiten Eröffnung ein Beispiel, wie die Zerstörung Jerusalems als Preis für die Verachtung der Tora gesehen wird. Aber wie wir gleich auch sehen werden, man auch der Meinung ist, dass Gott selber für die Zerstörung, die er letztlich selber verübt hat, auch einen Preis zahlt. Rabbi Hunna und Rabbi Jirmiya im Namen Rabbi Schmuels, im Namen Rabbi Yitzchak sagten, wir haben gefunden, dass der Heilige, gepriesen sei er, den Sternendienst nicht anrechnet, die Unzucht nicht und das Blutvergießen nicht. Aber er war nicht bereit, die Verachtung der Tora nicht anzurechnen. Wie es heißt, aufgrund wessen ist das Land untergegangen? Hier steht nicht geschrieben, aufgrund des Sternendienstes, der Unzucht und des Blutvergießens, sondern aufgrund dessen, dass sie meine Tora verlassen haben. Rabbi Hunna und Rabbi Jirmiya im Namen von Rabbi Chiya Ba'aba sagten, es steht geschrieben, und mich haben sie verlassen und meine Tora nicht eingehalten. Hätten sie doch mich verlassen und meine Tora eingehalten, durch ihre Beschäftigung mit ihr hätte das Licht in ihr sie zum Guten zurückgeführt. Rabbi Hunna sagte, lerne Torah, auch wenn es nicht um ihrer selbst willen ist. Denn vom Lernen nicht um ihrer selbst willen kommt das Lernen um ihrer selbst willen. Rabbi Joshua ben Levi sagt, jeden Tag geht eine Himmelsstimme vom Berg Horeb heraus und sagt, wehe den Geschöpfen wegen der Beleidigung der Torah. Schmuel lehrte im Namen von Rabbi Schmuel Ba'ami. Wann verhängt die Fremdherrschaft Sanktionen und ihre Sanktionen haben Erfolg? In der Stunde, in der Israel die Worte der Tora zu Boden wirft. So steht geschrieben bei Daniel, und ein Heer wird über das tägliche Opfer in Sünde gegeben werden. Heer ist nichts anderes als Herrschaften. Wie es heißt, und der Ewige wird heimsuchen am Heer der Höhe in der Höhe. und was jetzt im Midrasch nicht weiter zitiert wird, sondern sozusagen nur mit drei Pünktchen angedeutet wird, und an den Königen der Erde auf der Erde. Das tägliche Opfer, dies ist Israel, wie geschrieben steht in Josua 1, und du sollst über sie, die Torarolle, Tag und Nacht nachsinnen. In der Sünde an der Torah. Solange Israel die Worte der Torah zu Boden wirft, verhängt die Herrschaft Sanktionen und sie haben Erfolg. Wie es heißt, und es, damit ist gemeint das Horn des Ziegenbocks, der Griechenland symbolisiert, warf die Wahrheit zu Boden, tat es und hatte Erfolg. Und Wahrheit ist nichts anderes als Torah. Und da sie die Worte der Torah zu Boden warfen, begann Jeremia zu klagen, wie Echa. So spricht der Ewige der Heerscharen, schaut und ruft die Klagefrauen. Rabbi Jochanan, Rabbi Shimon ben Lakish und die Rabbanan, also die Gesamtheit der Rabbiner. Rabbi Jochanan sagte, ein König hatte zwei Söhne. Er zürnte dem ersten, nahm einen Stock, schlug ihn und schickte ihn ins Exil. Er sagte, weh diesem, aus welcher Sorglosigkeit wurde er ins Exil geschickt. Er zürnte dem zweiten, nahm einen Stock, schlug ihn und schickte ihn ins Exil. Er sagte, an mir liegt es, dass meine Erziehung schlecht war. So wurden die 10 Stämme exiliert und der Heilige, gepriesen sei er, begann folgenden Vers über sie zu sagen. Weh ihnen, denn sie sind von mir gegangen und irren umher. Hosea. Da Juda und Benjamin exiliert wurden, sagte der Heilige, gepriesen sei er, sozusagen, weh mir über meinen Bruch. Aus Jeremia. Rabbi Shimon ben Lakish sagte, ein König hatte zwei Söhne. Er zürnte dem ersten, nahm einen Stein und er starb. Da begann er, um ihn zu klagen. Er zürnte dem zweiten, nahm einen Stock und schlug ihn, und er zappelte und starb. Da sagte er, von jetzt an ist keine Kraft mehr in mir, um sie zu klagen, sondern ruf die Klagefrauen, und sie werden um sie klagen. So wurden die 10 Stämme exiliert, und er begann, um sie zu klagen. Hört dieses Wort, das ich über euch erhebe, eine Klage über das Haus Israel bei Amos. Und da Juda und Benjamin exiliert wurden, sagte der Heilige, gepriesen sei er, sozusagen, von jetzt an ist keine Kraft mehr in mir, um sie zu klagen. So steht geschrieben, ruf die Klagefrauen, und sie werden eilends kommen und ein Klagelied über uns erheben. Es steht hier nicht geschrieben über sie, sondern über uns, über mich und über sie. Es steht hier nicht geschrieben, und ihre Augen lassen Tränen fließen, sondern unsere Augen lassen Tränen fließen, meine und ihre. Es steht hier nicht geschrieben, und von ihren Wimpern fließt Wasser, sondern von unseren Wimpern, von meinen und ihren. Die Rabbanan sagten, ein König hatte 12 Söhne. 2 starben, da begann er sich mit den 10 zu trösten. 2 weitere starben, da begann er sich mit den 8 zu trösten. 2 starben, da begann er sich mit den 6 zu trösten. 2 starben, da begann er sich mit den 4 zu trösten. 2 starben, da begann er sich mit den 2 zu trösten. Als alle gestorben waren, begann er über sie zu klagen, wie Echa sitzt einsam. Und damit wird der Eröffnungsvers der Klagelieder Gott selber in den Mund gelegt. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Frau Fichtbauer.
Also, bei Jahwe, beim Heiligen, bei Gott bleiben, heißt doch die Tora. Die Tora einhalten. Wie kann aber es hier heißen, und mich haben sie verlassen und mich haben sie verlassen, meine Tora nicht eingehalten. Hätten sie doch mich verlassen und meine Tora eingehalten. Das ist doch für, also nach meinem jetzt gelernten Verständnis, also durch ihre, durch ihren Unterricht, an mich gekommenes Verständnis, ist das doch eigentlich identisch. Oder liege ich da ganz falsch?
Nein, Sie liegen nicht falsch. Ich denke, hier steht sicher im Hintergrund, die Bedeutung des Torah-Studiums eben zu zeigen. Und das ist sicher auch eben eine Anpassung an die Zeit, in der der Midrasch geschrieben worden ist. Und auch, wo ja schon neben der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier, der Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer gedacht wird. Und während eben bei der Zerstörung des ersten Tempels ziemlich klar ist, Jeremia das unendlich oft sagt, weil er eben Götzendienst geübt hat, deswegen ist der Tempel zerstört worden, das konnte man schon beim zweiten Tempel nicht mehr sagen. Und noch viel weniger natürlich im 5. Jahrhundert. Ja. Und da ist sicher auch bewusst oder unbewusst die Verschiebung des Schwerpunktes von anderen schweren Sünden auf das Verlassen der Tora, um ja. Und das kann eben so weit gehen, dass einem die Tora schon fast wichtiger als Gott ist, sozusagen. So auf die, und ich glaube, das kann auch tatsächlich passieren, dass man und es gibt sicher auch Menschen, die mit Begeisterung die Tora studieren und sich vielleicht gar nicht so sicher sind, ob sie an Gott glauben, oder dass das sozusagen in den Hintergrund tritt. Aber da ist eben dann auch die Hoffnung, wo es heißt, wenn man die Tora nicht um ihrer selbst, und damit ist ja auch gemeint, nicht um ihrer Gabe Gottes willen lernt, aber, sondern aus anderen Zwecken, besser sie zu anderen Zwecken lernen, denn dann kommt man vielleicht auch zu der richtigen Art, die Tora zu studieren und wird dann eben natürlich auch Gott nicht mehr verlassen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Aber es ist wirklich, gerade wo Sie den Finger draufgelegt haben, denke ich, da kommt so ein bisschen zum Ausdruck, dass in der rabbinischen Gelehrsamkeit die Tora insofern ein Selbstzweck geworden ist, dass man sogar Gott dabei vergessen kann eigentlich und alles in Ordnung ist, solange man die Tora hält und studiert.
Also was alles möglich ist, ohne dass man dafür bestraft wird, das ist ja schon eindrucksvoll. Also Unzucht, Götzendienerei, also Sterndeutereien und so weiter. Während, aber Sodom und Gomorra mussten doch wegen, also habe ich das immer verstanden, wegen Unzucht untergehen, oder?
Das ist die Hauptinterpretation. Ja. Nein, das ist sicher auch hier wirklich auf die Spitze geschrieben, denn Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen sind in der Tradition die drei schwersten Sünden, die es gibt. Und auch wenn man ansonsten, wenn man in Lebensgefahr ist oder eben unter Zwang steht, darf man alle Gebote übertreten. Also sozusagen, ich kann aufhören, koscher zu essen, den Schabbat nicht einhalten, wenn das mein Leben retten kann. Aber Götzendienst üben, Unzucht oder Blut vergießen darf man unter keinen Umständen tun, auch wenn es einen das Leben kostet. Und von daher sind das eigentlich die drei klassischen schwersten Sünden. Und wenn man eben hier sagt, selbst damit hätte Gott klarkommen können, nur nicht mit dem Verlassen der Tora, ist das natürlich eine enorm starke Aussage. Ja. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn wir das ernst nehmen, die Tora nicht zu verlassen, die Tora beinhaltet ja das Verbot von all diesen drei Dingen und damit ist es natürlich wieder aufgehoben in gewisser Weise.
Ja, was steckt jetzt vielleicht dahinter? Also Machtstreben der Rabbinen, die ja dann die richtige Auslegung vornehmen und ihr könnt alles.
Das sind Dinge, die sicher auch im Hintergrund stehen, denn das Torah-Studium ist ja sozusagen als die Quintessenz jüdischen Lebens ist ja etwas, was sich wirklich erst wohl langsam in den Jahrhunderten nach der Zerstörung des Zweiten Tempels durchgesetzt hat und dass man da vielleicht auch gegen andere Leute, die andere Positionen hatte, gegen musste, mag durchaus sein, ja. Frau Herritsch.
Meine Frage ist, es kommt ja einige Male, ne? Wie Aika sitzt einsam. Welche Dimensionen sind damit gemeint, erfasst dieses?
Ja, wenn wir uns den Bibelvers selber ansehen, da heißt es ja, wehe wie Wald, die Stadt einsam, die einst viel bevölkert. Also da steht sicher im Hintergrund, durch die Zerstörung ist aus einer viel bevölkerten Stadt, aufgrund aller, die gestorben sind bei der Belagerung, eine Stadt, und die Stadt wird ja irgendwie personifiziert geworden, die kaum noch Bevölkerung hat. Das hat sogar dazu geführt, dass viele Juden sich bei Anfang der Corona, als keiner mehr aus dem Haus gehen durfte und die Städte alle wie ausgestorben waren, sich auch an diesen Vers erinnert haben. Also wie einsam ist die Stadt da, sozusagen Jerusalem, wenn niemand kann mehr beten gehen, alle die Straßen sind leer, also selbst da kam man dazu. Aber natürlich einsam kann auch etwas eben heißen, ja, ich habe niemanden mehr, der mich trösten kann, bin von allen verlassen, und das ist auch einer der Gründe, denke ich, dieses Einsam noch tiefer zu sehen, was in den verschiedenen Midrashim hier zum Ausdruck kommt. Und eben auch so weit zu gehen, dass diesen Vers, wie es am Schluss des Midrash gemacht wird, Gott in den Mund zu legen, heißt ja auch, dass Gott selber einsam wird, indem seine Stadt zerstört worden ist. Auch das ist ein Aspekt, der da mitspielt. Also dieses Einsam hat eine wirklich enorme eine Bedeutung, wo auch gleich noch einiges dazukommen wird. Und eben auch die Frage gestellt wird, wer sagt denn eigentlich, wie sitzt einsam? Sagt es Jeremia, sagt es Gott, oder ist es eben die personifizierte Stadt, die es sagt? Man muss sich ja nicht entscheiden. Die Dinge gehen alle, sind alle möglich und können eben verschiedene Aspekte zeigen. Cor. Funktioniert das Freischalten nicht?
Ja, doch, aber ich dachte, ja, okay. Herr Müller war zuerst. Also.
Das habe ich jetzt, ich habe mich ehrlich gesagt jetzt nicht gesehen. Okay. Fang einfach mal an, Herr Müller kommt zu seinem Recht.
Ich wollte da bei der Frage anschließen, in der Satz, nach die Frau Fichtbauer genannt hat. Mir ist früher schon mal erzählt worden, dass es Juden gibt, die in die Synagoge gehen und Torah studieren, also jetzt noch, und nicht in Gott glauben. Mir geht es eigentlich auch so. Ich weiß auch nicht, ob ich in Gott glaube, aber ich lerne auch Torah, obwohl ich kein Jude bin. Aber gut, mir geht es eigentlich um den Sitz danach. Rabbi Huna sagte, lerne Torah, auch wenn es nicht um ihre selbst willen ist, denn vom Lernen nicht um ihre selbst willen kommt das Lernen um ihre selbst willen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gesagt habe, die Klemmton richtig gelegt habe, weil ich verstehe den Satz auch nicht so gut. Das ist eigentlich meine Frage. Also, aber es schließt an bei die Frage von Frau Fichtbauer, ja. Und diese Frage von, ist Gott, oder?
Ja, das ist ein Thema, mit dem sich Jeschajau Leibowitsch sehr viel befasst hat, weil er hat ja diese Theologie zu sagen, ich erfülle die Gebote Gottes, weil Gott sie befohlen hat. Nicht, ja. weil es mir gefällt, nicht, weil es mir deswegen gut geht, sondern Gott hat es befohlen und darum muss ich es tun. Und das ist sozusagen die Tora, um ihrer selbst willen studieren und zu leben. Aber er sagt dann auch immer, aber das Zweite gibt es eben auch, die Tora zu studieren oder auch zu tun, wenn man sich Lohn erhofft. So. Und das sind ja auch die ersten beiden Texte, die in dem Kriyat Shema, im Lesen des Shema Israel, des Höre Israel, im täglichen Gebet gesagt werden. Im ersten Teil aus Deuteronomium 6 heißt es einfach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was du hast. Und das ist es. Während in dem zweiten Text aus Deuteronomium 11 ist es, glaube ich, da wird dann angeschlossen, denn wenn du das nicht tust, dann werde ich deinem Land keinen Regen mehr geben und es wird alles vertrocknen. Aber wenn du die Tora hältst, dann werdet ihr reiche Ernte haben. Und da gibt es ja viele Texte, gerade im Buch Deuteronomium, die sagen, eben wenn die Tora eingehalten wird, wird man materiellen Segen haben. Und wenn sie nicht eingehalten wird, wird das nicht kommen. Und das wird eben als die Tora um des Lohnes willen oder um nicht bestraft zu werden zu halten. Das ist, dass die Tora nicht um ihrer selbst willen, sondern um eines Zweckes willen zu lernen. Und das ist eben, also weil die Bibel ja selber es auch so darstellt, das ist legitim, aber es ist sozusagen nicht das Ideale, Und natürlich weiß die Bibel auch, also spätestens wenn man zu Hiob kommt oder eben auch hier zu Texten in den Klageliedern, dass das natürlich nicht so einfach funktioniert, dass jeder, der die Tora hält, ein gutes Leben hat und die Tora nicht halten, ein schlechtes Leben haben. Aber da steht im Grunde genommen dahinter, ein Lohn zu erwarten für das Erfüllen der Tora. Aber der Gedanke, dass das eben auch akzeptiert ist, wird zu sein, dass die Tora vielleicht auch eine Eigendynamik hat, auch wenn erstmal jemand sie aus eigennützigen Gründen lernt, es vielleicht irgendwann doch dazu kommt, dass er sie auch um ihrer selbst will. Und wenn nicht, ist es immer noch besser als gar nicht, sich mit der Tora zu befassen.
Aber darf ich denn sagen, wenn ich das mache, also die Tora mache, wenn es dann... Ist das dann auch der Lohn, wenn wir das alle tun würden, dass es unsere Welt denn besser ginge, ob es jetzt Klima ist oder Krieg ist oder andere Sachen, die eigentlich unsere Welt kaputt machen?
Ich meine, das ist ja das.
Kann ich das so sagen?
Das Buch Deuteronomium sagt das unendlich oft und. Einerseits ist es eben, würde ich sagen, sehr schwierig, denn wie gesagt, wenn man es auf einzelne Menschen bezieht, ist das, glaube ich, wahnsinnig schwierig und ja, wird sicher auch eben absurd, wenn kleine Kinder an Krankheiten sterben, zu sagen, das ist für irgendwelche bösen Taten oder auch in einem kollektiven Beispiel, wenn man die Shoah als Strafe Gottes sieht, das, was auch für die meisten ein eher unerträglicher Gedanke ist. Andererseits auch gerade, wo wir gesagt haben, Klimaschädigung, offensichtlich ist es eben schon so, dass der Mensch durch sein Verhalten sein Schicksal, das Schicksal seiner Umgebung und das Schicksal der gesamten Welt letztlich ja beeinflussen kann. Und das muss man jetzt vielleicht gar nicht als Strafe Gottes, sondern als einen logischen Tun-Ergehens-Zusammenhang sehen. Und wenn man dann die Tora eben als einen Weg sieht, wie man gut und auch gut zwischenmenschlich und gut mit der Welt umgehen kann, dann macht es vielleicht ja Sinn zu sagen, wenn alle die Tora halten würden, dann sähe die Welt als Ganzes auch viel besser aus.
Ja, oder zum Beispiel, jetzt geht in diesem ersten Vers über die Stadt, die einsam ist. Es gibt so viele Städte, die einsam sein. Ich habe, um man nicht bei der heutigen Zeit, ich habe das über den 30-jährigen Krieg gekriegt. Wie oft sind Heeren, Herrschaften durch Magdeburg gezogen und dann ist Magdeburg von 30.000 nach 3.000 Menschen gemacht.
Ja.
Also das geht auch um andere Stellen. Also ich wollte mal wissen, wie es in den 30-jährigen Krieg war. Ich will nicht reden über unseren 80-jährigen Krieg in den Niederlanden, aber da ist es etwas anders geworden.
Ja, das ist durchaus die Verwüstung von Städten ist etwas, was sich durch die ganze Geschichte zieht und leider auch in der Gegenwart immer noch da ist. Mhm. Herr Müller.
Ja, wenn ich mir diese Klagelieder mal so vor Augen halte, dann handelt es sich ja wirklich um ein Dreiecksverhältnis. Wir haben also immer die Rede von Gott, von Israel und von den Propheten. Gott gibt Anweisungen, Israel befolgt sie nicht, und die Propheten mahnen ohne Erfolg. Das heißt also, hier stelle ich mir wirklich die Frage, wer versagt hier oder wer versagt hier nicht?
Ja, und ich denke, das wird ja auch in dem Vergleich Gottes mit dem König und seiner Söhne, da wird ja durchaus die Frage gestellt, hat er wirklich mit Recht gezürnt über seine Söhne oder ist er selber schuld, dass er sie falsch erzogen hat? Also zumindest wird hier die Möglichkeit erwogen, dass Gott selber einen Fehler gemacht hat, wie er mit Israel umgegangen ist. Er schlechter Pädagoge war und das auch selber zugibt. Ich denke, das ist schon theologisch eine ziemlich mutige Überlegung, das so zu sehen. Und sicher eben auch eine der Antworten zu sagen, also man kann nicht nur uns die Schuld in die Schuhe schieben. Und vielleicht kommt eben wirklich keiner gut dabei weg.
Ja, nur ist das nicht so eine eine absolute anthropomorphe Vorstellung
von
unserem Gottesbild.
Und, Gott mit einem König zu vergleichen und solche Gleichnisse wie die hier, das kommt sehr, sehr häufig in den Midrashim vor. Und natürlich Philosophen wie Maimonides würden sagen, nein, geht überhaupt nicht, aber in den Midrashim wird das sehr breit gemacht. Man hat ja auch früher in der inzwischen schon älteren neutestamentlichen Forschung hat man ja sehr viel auch diese Gleichnisse mit den Gleichnissen Jesu verglichen. Ich glaube, heute macht man das weniger, weil mehr klar geworden ist, dass alle diese Texte um einige hundert Jahre später sind als das Neue Testament und von daher sehr schwierig ist, die sozusagen eins zu eins zu vergleichen.
Es gibt einen Satz in einem Midrasch, da heißt es, Gott mit einem König zu vergleichen, der seinen Thron über einer Kloake aufgebaut hat, ist zwar nicht falsch, aber sehr despektierlich.
Ja, aber eben, man erlaubt es. Wir haben beim Esther-Buch gesehen, wo es ja auch die Interpretation gibt, dass jedes Mal, wo nur der König und nicht der König Achashverosh gesagt wird, der König im Himmel gemeint ist. Also auch da ist... Und einerseits ist auch gerade in den jüdischen Gebeten, besonders zu Rosh Hashanah, kommt ja dauernd auch Gott als der König vor. Und einerseits ist das etwas sehr Ehrfurchtgebietendes, aber andererseits kann das zu Vergleichen, die nicht besonders schmeichelhaft sind, führen. Ja, schauen wir mal weiter, wie es mit dem nächsten Beispiel geht. Da sehen wir nämlich, dass das nicht etwas ist, was nur für Israel gilt, sondern Israel eigentlich nur ein Fallbeispiel für die Menschen an sich ist. Rabbi Abahu eröffnete, sie übertraten den Bund wie ein Mensch. Und das ist eigentlich die Frage, also Hosea spricht da eben auch in das Nordreich Israel, wieso muss er hier sagen, wie ein Mensch? Dies ist der erste Mensch. Und das ist ja im Hebräischen, ist das ja dasselbe, also ist ja Adam der erste Mensch oder Mensch allgemein, ist ja beides Adam. Der Heilige gepriesen sei, er sagte, ich ließ den ersten Menschen in den Garten Eden hinein und gab ihm Anordnungen. Er übertrat meine Anordnungen und ich verurteilte ihn zu Vertreibung und Wegschicken und klagte über ihn wie Echa. Ich ließ ihn in den Garten Eden hinein, also jetzt wird jeder dieser Aussagen mit einem Schriftvers belegt, wie es heißt, und der ewige Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Ich gab ihm Anordnungen, wie es heißt, und der ewige Gott befahl dem Menschen, sagend, eben von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem er nicht essen soll. Er übertrat meine Anordnungen, wie es heißt, hast du von dem Baum, von dem ich dir befohlen habe, nicht zu essen, gegessen? Ich verurteilte ihn zur Vertreibung, wie es heißt, und er vertrieb den Menschen. Ich verurteilte ihn zu Wegschicken, wie es heißt, und der Ewige schickte ihn weg aus dem Garten Eden. Ich klagte über ihn, Echa, wie es heißt, und er sagte zu ihm, wo bist du? Das ist zwar Ayeka vokalisiert, aber die Konsonanten sind Echa, dieselben Konsonanten, mit denen das Wort Echa geschrieben wird. Auch seine Kinder ließ ich in das Land Israel hinein, wie es heißt, und ich brachte euch in das Land des Obstgartens. Und gab ihnen Anordnungen, wie es heißt, befiehl den Kindern Israels, und sie übertraten meine Anordnungen, wie es heißt, und ganz Israel hat deine Tora übertreten. Und ich verurteilte sie zu Vertreibung, wie es heißt, aus meinem Haus werde ich sie vertreiben. Ich verurteilte sie zu wegschicken, wie es heißt, schick sie von meinem Angesicht weg, und sie werden hinausgehen. Und ich klagte über sie. Wie Echa sitzt einsam. Dazu Anmerkung. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was auf der Seite 2 unten mit diesem Gleichnis des Königs gesagt wird. Also an mir liegt es. So wurden die 10 Stämme exiliert. Das spielt ja an auf ja, 722, ja. So, und da hat er noch Kraft zu klagen. Weh ihnen, denn sie sind von mir gegangen und irren umher. Aber da Juda und Benjamin, also das Königreich Juda, exiliert wurde, also babylonische Gefangenschaft, sagte, wie mir über meinen Bruch, ja, also über mir, über meinen Bruch, er schreibt sich eigentlich diese Exilierung zu, über meinen Bruch. Er hat sie freigegeben. Und jetzt meine Frage, wie wurde aus der Sicht des Südstaates der Überfall 722 durch die Assyrer interpretiert? Ich hatte das immer so mir vorgestellt, man hat im Süden gesagt, ja, ihr habt es ja verdient, ihr seid also abgefallen und deshalb müsst ihr jetzt ins Exil gehen. Und ihr, eure 10 Stämme sind dann für ewig verloren. Ja, es heißt doch, die 10 verlorenen Stämme, während diese beiden Stämme Juda und Benjamin im Süden ja dann doch irgendwie erhalten bleiben. Sie kommen ja dann wieder aus dem Exil zurück, zumindest der größere Teil. Und wann wem mir über meinen Bruch, und dann hat Gott nicht mal, also der König gleich Gott, nicht mal mehr die Kraft, über sie zu klagen, über sie zu klagen, er muss ja auch über sich klagen. Ja, also über sich, also wem mir und über meinen Bruch vorher, nein, die haben mit mir gebrochen, ich sah weh ihnen, denn sie sind weggegangen. Aber jetzt, sie sind auch weggegangen, aber ich auch. Ich bin es ja eigentlich mit Schuld. Und da frage ich mich, ja, also Sie sprachen eben von der Theodizee, ja, von der Gerechtigkeit Gottes. Warum denn diese Härte mit dem Nordreich? Ja, dem man der dann vorwirft, ja gut, die sind im Baalkult, sind die hinterhergelaufen aber der Tempel steht jetzt nun mal in Jerusalem, und da darf sowas nicht passieren, aber im Grunde genommen ist es doch irgendwie das Gleiche.
Also auf jeden Fall hat das Südreich Juda den Untergang des Nordreiches als Strafe für dessen Götzendienst und dann auch den, ob es historisch so gewesen ist, wissen wir nicht, Abfall des Nordreiches vom Davidisch-Salomonischen Reich gesehen. Und damit hatte man eigentlich eine relativ gute Lösung sozusagen. Man konnte erklären, warum das passiert ist und stand selber eigentlich ganz gut da. Aber als dann eben etwas mehr als 100 Jahre später man selber an der Reihe ist, kommt natürlich eigentlich Jeremia mit exakt den gleichen Warnungen, die Amos und Hosea im Nordreich gesagt haben, und auch Jesaja hatte ja schon, denn es war ja auch eine Zeit lang, also 701 war ja Jerusalem auch von den Assyrern belagert, und es war gar nicht so klar offensichtlich, ob Jerusalem das überstehen würde, und wahrscheinlich ist auch damals außer Jerusalem fast alles zerstört worden durch die Assyrer, auch wenn das Königreich selber noch weiter bestanden hat. Und da ist schon, und das merkt man auch in den Klageliedern und dem Jeremia sagt es dauernd, da ist schon zunächst mal der Gedanke, ja, wir müssen das so verstehen, dass uns jetzt dasselbe trifft wegen derselben Sünden, was das Nordreich getroffen hat. Und da gibt es, glaube ich, einmal bei Jeremia ziemlich am Anfang in seinem Buch, und Ezechiel hat da noch ein paar Beispiele von den beiden Schwestern, Israel und Juda, die dann auch Ohola und Olibama bei Ezechiel genannt werden, und die wirklich als gleich schlimm dargestellt werden, wo es oft sogar noch heißt, und die zweite war noch schlimmer, denn sie hatte ja schon das warnende Beispiel der ersten vor sich sozusagen. Also letztlich hat man schon dieselbe Theologie übernommen, zu sagen, für unsere Sünden. Aber, und vielleicht, weil natürlich auch der Midrasch schon aus einer Perspektive schreibt, wo man ja weiß, dass die Geschichte Judas letztlich einen besseren Ausgang hatte, wenn man zurückkam aus dem Exil, dann vielleicht auch zu sagen, vielleicht ein bisschen mutiger zu sein und zu sagen, vielleicht muss man auch Gott hier in seinem Verhalten in die Frage stellen. Im Nordreich war sozusagen niemand mehr übrig geblieben, der das hätte fragen können. Ja, ansonsten hatten wir eben diesen universalisierenden Midrasch, und das ist vielleicht auch insgesamt spannend zu überlegen, wie weit man eben wirklich die Geschichte Israels als ein Beispiel für Geschichte eines Volkes sehen kann und da eben ganz grundsätzliche Erfahrungen sind. Und sicher eben die Vertreibung aus dem Garten Eden und die Exilierung nach Babylon zu parallelisieren, ist in dem Sinne natürlich auch ein Versuch, das in allgemein menschliches Schicksal einzuordnen. Ja, während da, wenn wir also gerade über die Verantwortung, die auch Gott trägt, gesprochen haben, so gibt es jetzt einen anderen Midrasch, der schon eher in dem Dreieck Israel die Schuld bzw. Jerusalem zuspricht. Und zwar geht er aus von Ezechiel 24. Ezechiel war ja mit der ersten Welle der Exilierten schon nach Babylon gekommen und hat eigentlich aus der Ferne dann die Zerstörung Jerusalems erlebt. Und eben eine der großen Anklagen in Kapitel 24 bei Ezechiel ist eben, dass Jerusalem wegen des unschuldig vergossenen Blutes zerstört worden ist. Und darauf geht hier der Midrasch ein. Rabbi Abahu im Namen von Rabbi Yossi Bachanina eröffnete. Daher, so spricht der Ewige, wehe Stadt des Blutes. Wehe dieser Stadt, in der man Blut vergossen hat. Ein Topf, an dem Schmutz ist, deren Schmutz in ihr ist und ihr Schmutz geht nicht aus ihr heraus, deren Schmutz nicht aus ihr herausgeht, Stück für Stück nahm er ihn heraus, Stück für Stück, Stamm für Stamm wurden sie ins Exil geschickt. Wenn diese Auslegung hier ein bisschen merkwürdig klingt, beziehungsweise nicht viel neuen Inhalt bringt, liegt das daran, dass das in dem Fall im Midrasch eigentlich hauptsächlich eine Übersetzung ins Aramäische ist, was ja damals die mehr verstandene Sprache war. Und zwar ein bisschen Verschiebungen da sind, aber im Großen ist eben eine Übersetzung ist. Aber danach wird der Midrasch schon auch selbstständiger. Und kein Los fiel auf sie. Rabbi Nachman im Namen von Rabbi Acha sagte, was meint und kein Los fiel auf sie. Der Heilige gepriesen sei, er sagte, in der Stunde, in der ich Lose über die Nationen der Welt fällte, ob sie ins Exil geschickt werden, wurden diese nicht ins Exil geschickt. Und ihr, warum wurdet ihr ins Exil geschickt? Denn ihr Blut war in ihr. Auf einen nackten Felsen taten sie es, verschüttete es nicht auf die Erde, es mit Staub zuzudecken. Warum das alles? Zornbrennen hinaufzubringen. Rabbi Judan fragte Rabbi Acha und sagte zu ihm, wo hat Israel Sacharia getötet? Im Bereich der Laien Israels oder im Bereich der Frauen? Dieser Sacharia ist nicht der Prophet Sacharia, dem ein Buch in der Bibel zugeschrieben wird, sondern Sacharia, der in 2. Chronik 24 erwähnt wird, als ein sowohl Prophet als auch Priester, der dem König sein Fehlverhalten, sein Nicht-Einhalten der Tora vorwirft und deswegen im Tempel getötet wird. Also schon nochmal auch ein sehr schweres Vergehen. Und das kommt auch in anderen Midrashim nochmal zu sagen, dass dieses Blut von Sacharia nie aufgehört hat, im Tempel zu fließen. Und das auch Nebukadnezar in seinem Blutbad nochmal bestärkt hat. Und das wird eben auch hier angesprochen. Und wenn es also die Frage ist, wo hat Israel Sacharia getötet? Im Bereich der Laien Israels oder im Bereich der Frauen? Das sind noch die beiden etwas äußeren Bezirke im Tempel. Er sagte zu ihm, nicht im Bereich Israels und nicht im Bereich der Frauen, sondern im Bereich der Priester, also mitten im Tempel selber. Und sie taten mit seinem Blut nicht wie mit dem Blut einer Gazelle, denn vom Blut einer Gazelle und vom Blut eines Hirschs steht geschrieben, und er verschüttet sein Blut und bedeckt es mit Staub. Sondern so steht geschrieben, denn ihr Blut war in ihr, auf einen nackten Felsen tat sie es, verschüttete es nicht auf die Erde, es mit Staub zuzudecken. Eine andere Auslegung, daher, so spricht der Ewige, wehe Stadt des Blutes. Wehe dieser Stadt, in der man Blut vergossen hat. Auch ich werde den Holzscheit größer machen. Ich werde die Katastrophen zahlreich machen. Bring viel Holz herbei, dies sind die Legionen. Zünde das Feuer an, dies sind die Könige. Lass das Fleisch ganz verkochen. Dies ist die Öffentlichkeit. Den Topf mit den Duftstoffen brodeln. Rabbi Joshua und Rabbi Nechemia im Namen Rabbi Achas sagten, da Israel sagte, Nebukadnezar hat alles Vermögen der Welt eingesammelt, Braucht er etwa unser Vermögen? Das heißt, wir sind sicher, er wird uns sicher nicht erobern. Sagte der Heilige, gepriesen sei er, bei eurem Leben, ich werde ihm euer Vermögen teuer machen, wie diese Duftstoffe, die zur Mahlzeit hingestellt werden. Und die Knochen werden geröstet werden. Du findest, dass in der Stunde, in der Israel ins Exil geschickt wurde, ihre Körper kochten, vor Hunger und Durst, muss man wohl sagen, wie dieser Topf mit den Duftstoffen. Und ich stelle ihn leer auf seine Kohlen. Rabbi Elazar sagte, wenn es hieße, zerbrochen, könnte er auf ewig nicht wiederhergestellt werden. Aber wenn gesagt wird, leer, jedes Gefäß, das leer ist, wird schließlich gefüllt werden. Weshalb das alles? Damit er heiß wird, sein Erz glüht und in ihm schmilzt, seine Unreinheit und sein Schmutz abgeht. Da sie gesündigt hatten, wurden sie ins Exil geschickt. Und da sie ins Exil geschickt wurden, begann Jeremia zu klagen, wie Echa sitzt einsam. Ja, dazu Anmerkungen. Ja, Sie haben also einen Midrasch, der die Verantwortung für die Zerstörung schon im Verhalten der Leute von Jerusalem sucht. Aber vielleicht auch hier wieder interessant zu sehen, der Hauptgrund ist nicht der Götzendienst, der ja auch so oft häufig bei Jeremia erwähnt wird, sondern das Blutvergießen und eben auch dieses nicht davor zurückschrecken, selbst im Heiligtum einen Propheten zu töten und nicht mal den Anstand zu haben, sein Blut zuzudecken, wie man es ja selbst mit getöteten Tieren tut, das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben und in dem Sinne das Blutvergießen als mindestens genauso schlimm wie den Götzendienst zu sehen. Und aber auch dann einen kleinen Hoffnungsschimmer, vielleicht am Schluss, wo es eben heißt, ich stelle ihn leer auf seine Kohlen, jedes Gefäß, das leer ist, wird schließlich gefüllt werden. Da so eine erste Anspielung ist, es ist zwar jetzt erstmal Zerstörung da, aber vielleicht kann es in diesem leeren Gefäß auch doch wieder einen neuen Anfang geben. Der nächste Midrasch zeigt eigentlich das Problem, das sich für Gott ergibt, wenn er sein Volk ins Exil schickt. Rabbi Chanina bar Papa eröffnete. Wer den Spötter ermahnt, nimmt sich ein Schandmal. Rabbi Yitzchak sagte, jeder, der sich einen Bösewicht zum Schüler nimmt, wird sich schließlich durch ihn zum Gespött machen. Wie es heißt, wer den Spötter ermahnt, nimmt sich ein Schandmal. Rabbi Shimon ben Lakish sagte, es steht geschrieben, Ehre ist es dem Mann, vom Streit entfernt zu sitzen. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte, Ehre wäre es mir gewesen, wenn ich mich nicht mit dieser Nation gepaart hätte. Du findest, dass in der Stunde, in der Israel unter die Nationen der Welt ins Exil geschickt wurde, der Heilige, gepriesen sei er, bei den Nationen der Welt von Haus zu Haus ging, um zu hören, was sie sagen. Und was sagten sie? Der Gott dieser Nation hat ein Pharao vergolten, ein Sisera, der im Buch Josua als der König von Chazor, der Feldherr Sisera, der Feldherr des Königs von Chazor, der dann gegen den Deborah kämpft und der besiegt wird, und an Sancherib, der eben das Nordreich zerstört hat, aber der auch von seinen Söhnen schließlich getötet wurde. Und so wird er es auch weiter tun. Und weiter sagten sie, bleibt er denn auf ewig jung, als wären die Dinge alt geworden? Wie geschrieben steht, und er kam zu den Völkern, zu denen sie kamen und meinen heiligen Namen entweihten. So hätte es der Vers nicht sagen müssen, sondern und sie kamen. Und du sagst, und er kam, sodass er sozusagen selbst gekommen ist, also Gott. Wie geschrieben steht, und er kam zu den Völkern. Und was sagten sie? Wenn diese das Volk des Ewigen sind, warum sind sie aus seinem Land fortgegangen? Ja, also dass Gott eigentlich selber, wenn er sein Volk ins Exil führt, mit dem Problem dasteht, dass die Völker sagen werden, offensichtlich war er nicht mächtig genug, um sein Volk schützen zu können. Dazu Anmerkungen. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem sehr langen Midrasch, den ich natürlich um einiges gekürzt habe. Und der ist auch literarisch verarbeitet worden von Stefan Zweig in der Erzählung Rachel rechtet mit Gott. Und Stefan Zweig war ja kein besonders traditionell religiöser Jude, aber kannte eben jüdische Tradition recht gut. Und es ist eben auch wirklich ein sehr bekannter Midrasch. Und hat eben wohl auch dazu geführt, dadurch, dass Stefan Zweig den verarbeitet hat. Und ja, da geht es eben auch wirklich um das, was mit Gott geschieht infolge der Zerstörung seines Tempels. Eine andere Auslegung. Und der ewige Gott der Heerscharen rief an jenem Tag zu Weinen und Totenklage. Als der Heilige gepriesen sei, er den Tempel zerstören wollte, sagte er, solange ich in ihm bin, rühren die Nationen der Welt ihn nicht an. Aber ich werde meine Augen von ihm nehmen und schwören, dass ich ihn bis zum Ende der Zeit nicht mehr benutzen werde. Und dann werden die Feinde kommen und ihn zerstören. Sofort schwur der Heilige gepriesen sei er bei seiner Rechten und zog sie hinter sich zurück. Wie geschrieben steht, er zog seine Rechte hinter sich zurück wegen des Feindes. In derselben Stunde drangen die Feinde in das Heiligtum ein und verbrannten es. Und da es verbrannt war, sagte der Heilige, gepriesen sei er, ich habe keinen Sitz mehr auf der Erde. Ich werde meine Gegenwart von ihm wegnehmen und zu meiner ersten Wohnstätte hinaufsteigen. So steht geschrieben. Ich werde gehen und an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld eingestehen und mein Angesicht suchen. In derselben Stunde weinte der Heilige, gepriesen sei er, und sagte, weh mir, was habe ich getan? Ich habe meine Gegenwart für Israel unten weilen lassen. Und jetzt, wo sie gesündigt haben, bin ich an meinen ersten Ort zurückgekehrt. Möge ich doch nicht lachen für die Völker und Spott für die Geschöpfe sein. In derselben Stunde kam Metatron, das muss einer der obersten Engel sein, der später auch in der jüdischen Mystik oft noch auftaucht, fiel auf sein Angesicht nieder und sagte zu ihm, Herr der Welt, ich werde weinen und du wirst nicht weinen. Er sagte zu ihm, wenn du mich jetzt nicht weinen lässt, werde ich an einen Ort gehen, den du nicht betreten darfst, und weinen. Wie es heißt, und wenn ihr es nicht hören wollt, wird meine Seele im Verborgenen weinen, wegen des Hochmuts. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu den Dienstengeln, die also dafür da sind, täglich das Lob vor ihm zu singen, kommt, gehen wir, ich und ihr, und lasst uns in meinem Haus sehen, was die Feinde darin getan haben. Sofort ging der Heilige, gepriesen sei er, und die Dienstengel und Jeremia vor ihm. Und als der Heilige, gepriesen sei er, den Tempel sah, sagte er, gewiss, dies ist mein Haus und dies die Stätte meiner Ruhe, in die die Feinde kamen und in ihr taten, was sie wollten. In derselben Stunde weinte der Heilige, gepriesen sei er, und sagte, weh mir um mein Haus. Meine Kinder, wo seid ihr? Meine Priester, wo seid ihr? Meine Liebenden, wo seid ihr? Was soll ich mit euch tun? Ich habe euch gewarnt und ihr seid nicht umgekehrt. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu Jeremia: Ich bin heute wie ein Mensch, der einen einzigen Sohn hatte. Er machte ihm einen Trauhimmel und er starb unter dem Trauhimmel. Schmerzt es dich nicht, nicht um mich und nicht um meinen Sohn? Geh und ruf Abraham, Isaak, Jakob und Mose aus ihren Gräbern, denn sie wissen, wie man weint. Er, Jeremia, sagte vor ihm: Herr der Welt, ich weiß nicht, wo Mose begraben ist. Das heißt ja im Buch Deuteronomium, niemand kennt sein Grab. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu ihm: Geh, stell dich an das Ufer des Jordan, erheb deine Stimme und rufe: Sohn Amrams, steh auf und sieh deine Herde, die die Feinde verschlungen haben. Sofort ging Jeremia zur Machpelah-Höhle, also zur Grabstätte der Väter in Hebron, und sagte zu den Vätern der Welt: Steht auf, denn die Zeit ist da, dass ihr von den Heiligen gepriesen sei, er gefordert werdet. Sie sagten zu ihm: Weshalb? Er sagte zu ihnen: Ich weiß es nicht. Denn er fürchtete sich, dass sie sagen würden: In deinen Tagen ist unseren Kindern dies geschehen. Da ließ sie Jeremia, stellte sich an das Ufer des Jordan und rief: Sohn Amrams, steh auf, denn die Zeit ist da, dass du vor den Heiligen gepriesen sei, er gefordert wirst. Er sagte zu ihm: Was ist heute anderes als an anderen Tagen, dass ich vor den Heiligen gepriesen sei, er gefordert werde? Jeremia sagte zu ihm: Ich weiß es nicht. Da ließ ihn Mose und ging zu den Dienstengeln, die er von der Stunde der Gabe der Tora kannte. Er sagte zu ihnen: Diener in den Höhen, wisst ihr vielleicht, weshalb ich vor den Heiligen gepriesen sei, er gefordert werde? Sie sagten zu ihm: Sohn Amrams, weißt du nicht, dass der Tempel zerstört und Israel im Exil ist? Und er schrie und weinte, bis er zu den Vätern der Welt kam. Sofort zerrissen auch sie ihre Kleider, legten ihre Hände auf ihre Köpfe und schrien und weinten bis zu den Toren des Tempels hin. Da der Heilige gepriesen sei, er sie sah, sofort rief der ewige Gott der Heerscharen an jenem Tag zu Weinen und Totenklage, zu Kahlschuhe und Umgürten mit Sack. Und wenn es nicht ein Vers wäre, der niedergeschrieben wäre, wäre es unmöglich, das zu sagen. Und sie weinten und gingen von einem Tor zum anderen, wie ein Mensch, vor dem sein Toter liegt. Und der Heilige, gepriesen sei er, hielt die Totenklage und sagte: Weh dem König, der in seiner Jugend erfolgreich war und in seinem Alter nicht. Ja, machen wir hier erstmal einen Einschnitt. Das andere geht gleich ein bisschen in die andere Richtung. Dazu Anmerkungen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Text richtig verstehe. Also ich sag mal, wie ich ihn verstanden habe. Also Gott ist verzweifelt. Also ja, wie ein Mensch. Anthropomorphe vorstellen. So, ist verzweifelt. Denn er kann jetzt nicht mehr da wohnen, wo er gewohnt hat, nämlich im Allerheiligsten des Tempels, an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich im letzten Raum. Also zuerst mal ja die Frauen und dann die Männer und die Priester und schließlich in diesem kleinen Raum, in dem die Bundeslade stand und wo er dann anwesend war. Und einmal im Jahr wurde der Raum ja betreten vom hohen Priester. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also diese Mauern des Tempels. Und jetzt ist Gott verzweifelt. Er hat also jetzt sozusagen keine Ortung mehr. Oder wie soll ich das nennen? Er hat nicht mehr die Füße irgendwie da. Ja, und jetzt ruft er diejenigen, die Abraham, Isaak und Jakob, ruft er diejenigen, ja, dass sie für ihn einstehen mögen oder wie soll ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Also diese merkwürdige Vorstellung, Gott ist also unterwegs und ist verzweifelt und ja, ich weiß es nicht.
Ja, der,
Ja.
So wie Sie es sagen, klingt es eigentlich, ist das für Gott so schlimm, wenn er diesen kleinen geschlossenen Raum verliert? Denn er hat ja den ganzen Himmel, wo er sein kann, halb so tragisch. Und so kommt das natürlich auch in dem Tempelweihgebet von Salomo, der ja, als er den Tempel einweiht, sagt, und die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieser Raum. Aber ich denke, das hier ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, und das wird ja auch schon im Buch Exodus, als Gott Mose sagt, dass er das Bundeszelt errichten soll, da heißt es ja, und ich will unter euch wohnen. Also der Gedanke ist sozusagen, Gott will sich den Menschen nähern und einen Platz unter ihnen, eben Israel ausgesucht, was sich jetzt herausstellt, vielleicht keine gute Idee war. Und nicht, dass er das braucht, aber es war Gottes Wunsch, auf die Weise mit den Menschen in die Verbindung zu treten und sozusagen nicht allein oben in seinem Himmel zu sitzen, sondern mit seinen Geschöpfen einen Kontakt zu haben. Und das geht ihm jetzt verloren, dass dadurch, dass der Tempel zerstört ist, ist im Grunde genommen der Ort, den er sich als Ort der Verbindung mit den Menschen ausgesucht hat, ist ihm verloren gegangen. Und man könnte jetzt, wie wir gerade auch schon über die Einsamkeit gesprochen haben, jetzt sitzt er wieder einsam im Himmel. Nicht, dass er keinen Platz hat, natürlich hat er Platz, aber es ist sein Kontakt mit den Menschen ist ihm verloren gegangen. Und wie er auch hier am Ende vom ersten Abschnitt des Midrasch erwähnt wurde, sagt er, möge ich doch nicht Lachen für die Völker und Spott für die Geschöpfe sein. Das steht eben auch im Hintergrund, alle Völker sehen, dass mein Haus auf Erden zerstört worden ist. Wie stehe ich jetzt da? Alle sehen mich als einen besiegten Gott an, der jetzt nichts mehr zu suchen hat. Und das führt eben zu seiner großen Trauer und seinem Weinen. Und er wirft ja eigentlich Jeremia vor, dass Jeremia offensichtlich nicht empathisch genug ist und nicht genug mit ihm weint. Und jetzt hat er eben die Hoffnung, dass die großen, die Männer, die am meisten mit ihm in Verbindung waren, ja, Abraham, Isaak, Jakob und Mose, dass die ihn besser verstehen und mit ihm weinen werden, was sie ja auch tun, wie sich dann rausstellt. Also es geht hier wirklich darum, um die große Trauer Gottes, und man sieht das auch in einer der letzten Zeilen, wo es eben heißt, und sofort rief der ewige Gott der Heerscharen an jenem Tag zu Weinen und Totenklage, zu Kahlschuhe und Umgürten mit Sack. Und dann kommt dieser Satz, und wenn es nicht ein Vers wäre, der niedergeschrieben wäre, wäre es unmöglich, das zu sagen. Das ist eine Formulierung, die gelegentlich mal in Midrashim vorkommt, wenn die Rabbiner, glaube ich, selber Angst bekommen vor der Kühnheit dessen, was sie sich erlaubt haben, über Gott zu sagen. Dass sie Gott unterstellen können, dass er weint und völlig verzweifelt über den Verlust seines Tempels ist. Und so wie ja auch mit dem ersten Midrash kam ja auch manchmal das Wort sozusagen vor. Auch das ist eine Technik zu sagen, man darf es ja eigentlich nicht wirklich von Gott sagen, damit es nicht zu anthropomorph ist. Also wir fügen das Wort sozusagen ein, aber das ermöglicht uns. Das sind die Dinge, mit denen man sozusagen die Angst vor seiner eigenen Courage bekommt und versucht, das ein bisschen zu mildern. Aber ja, ich denke, das ist wirklich da. Und das ist ja auch ein Gedanke, der nach der Vertreibung aus Spanien 1492, als sich die Kabbalah entwickelt, ist das ja einem ganz wichtigen theologischen Aspekt geworden, weil er eben, das war die erneute Vertreibung, die Vertreibung aus Spanien, zu sagen, Gott selber ist auch im Exil. Und das eigentlich auch schon schöpfungstheologisch zu deuten, das von Anfang an eigentlich, weil ja mit der Schöpfung, mit Adam nicht alles von Anfang an geklappt hat, dass dieses Exil Gottes da ist und von daher eigentlich einen mitleidenden Gott zu haben, der selber im Exil ist und der selber, obwohl er selber daran schuld ist, wie man ja auch sieht, er hätte seinen Tempel ja retten können, da auch drunter leidet. Ja, dieser Midrasch geht jetzt aber weiter, wo wir dann auch erstmal einen schweigenden Gott haben, der sich gerade nicht überreden lassen will,
was kann zu ich verzeihen. Denn noch tun?
Ja, Herr Müller.
Was kann ich noch tun, außer die Hand heben?
Entschuldigung, ich habe es nicht gesagt.
Ja, ja.
Reinsprechen.
Ja, ja. Aber bei diesen Texten, Frau Abraham, da drängt sich doch einem wirklich die Frage auf, Wozu braucht Gott den Menschen?
Das ist die Frage, die dahinter steht, denke ich. Und vielleicht ist irgendwo, also natürlich sozusagen von Gott her gesehen, natürlich kann er existieren ohne den Menschen, völlig klar. Aber offensichtlich wollte er es nicht, denn sonst hätte er den Menschen ja nicht geschaffen.
Ja, das ist es, ja.
Ja. Trotz allem Ärger, den er sich eingehandelt hat damit. Und ja. Das ist schon irgendwie, ja, auch... Weil es gibt ja auch die Midrashim, wo die Engel Gott sagen, um Himmels Willen, schaff bloß nicht den Menschen. Das wird nur zu Unglück führen und Gott will nicht drauf verzichten.
Ja, das sind ja schöne Beispiele. Aber wozu braucht er uns?
Das ist also eine der Antworten ist, wenn er den Menschen nicht hätte, wer würde sagen, dass er Gott ist? Er kann eigentlich nur Gott sein, wenn jemand ihm sagt, dass er Gott ist und wenn jemand ihn verehrt. Er kann zwar existieren ohne den Menschen, aber es bedeutet niemandem etwas. Also sozusagen, so verehrt werden kann er nur, wenn es jemand anders gibt. Also man könnte vielleicht sagen, nicht den Menschen, die Engel reichen vielleicht auch, aber irgendjemand braucht es.
Ist das nicht Egoismus?
Und das sind auch Sachen, die in mancher Theologie auch dann eben um Rosh Hashanah, Yom Kippur gebracht werden. Wir machen Gott zum König. Das ist dann ja auch wirklich das, es gibt das Verb zum König machen, das auch manchmal in den Gebeten benutzt wird. Und das war eigentlich jedes Mal, wenn wir beten, Gott zum König machen. Und wenn wir das nicht tun, ist Gott zwar ontisch gesehen Gott, aber niemand verehrt ihn als Gott. Und das ist das, was Gott nicht hat, wenn es keinen Menschen gibt.
Ja, können wir von einem göttlichen Narzissmus sprechen?
Vielleicht, ja. Also nein, das sind Fragen, auf die es natürlich keine, die eine wahre Antwort gibt, aber da, das kommt schon ziemlich häufig hoch, diese Frage. Wie steht Gott ohne den Menschen da? Ich meine eben, das ist, denke ich, auch die Ausweitung. Hier im Midrash, wie steht er ohne seinen Tempel da? Aber schließlich, wie steht er ohne sein Volk da? Wie steht er überhaupt ohne Menschen, die ihn verehren da? Ziemlich blöd, würde der Midrash sagen.
Naja gut, er hat sich ja jetzt schon ein paar Mal als einsam genannt.
Genau. Ja. Ohne den Menschen ist Gott einsam.
Und einsam ist Leiden. Ja. Einsamkeit ist Leiden. Das heißt also, kann Gott leiden?
Nach dem Midrash hier sicher? Da kann man auch eine Menge an Bibelversen anführen. Die Philosophen würden das natürlich nicht so sehen, aber es gibt starke Tendenzen in der jüdischen Tradition, das zu sagen. Natürlich kann Gott leiden. Es gibt ja auch in Hosea gibt es diesen Vers, wo Gott einerseits eben schon das Gericht über das Nordreich Israel ausspricht und dann sagt, aber meine Eingeweide krümmen sich in mir, wie kann ich Ephraim verlassen? Und da kann man noch viele Beispiele anführen. Also der Gedanke, dass Gott leiden kann, denke ich, ist schon ziemlich stark, sowohl in der Bibel als auch in der rabbinischen Tradition da. Was nicht heißt, dass es nicht auch die Gegenposition gibt, wie immer im Jüdischen. Aber das ist schon eine starke Tendenz. Frau Fichtbauer. Frau Fricke.
Ja, ich denke aber, was da passiert, ist ja ein Beziehungsabbruch. Und ich glaube, durch eine wirkliche Beziehung, die man aufnimmt, wenn man so eine Beziehung hat, dann entsteht auch sowas vielleicht wie ja, eine Liebe. Und das war vielleicht gar nicht beabsichtigt von Gott, dass er diese Menschen, die er geschaffen hat, jetzt auch noch liebt vielleicht. Ne? Darum ging es vielleicht nicht. Er hatte was schaffen wollen wie alles, die Welt und alles. Und da er die Menschen aber sich nahe geschaffen hat, also zu seinem Ebenbild geschaffen hat, ja, passiert da auch ganz viel, auch in der Beziehung. Und das macht auch was mit Gott. Eine Beziehung heißt immer, dass es auf beide wirkt. Das ist keine einseitige Richtung. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass Gott in das Geschehen einbezogen wird, dass das nicht nur die Menschen sind, die nicht hören, sondern auch Gott geht mit in die Beziehung rein und spricht eigentlich eher für ihn als gegen ihn, meine ich. Okay.
Ja, und von daher kann er eben auch nicht ungeschoren davonkommen. Das ja. ist der Preis der Liebe dann auch. Der,
muss ich aber nochmal drüber nachdenken.
Ja. Nein, ich denke, das sind wirklich, weil das ist halt, im Judentum werden solche Sachen eben weniger in philosophischen Büchern ausgedrückt als durch solche Erzählungen, was natürlich noch viel mehr Raum zum Interpretieren dann gibt, aber es vielleicht andererseits auch anschaulicher macht.
Ja.
Ja, schauen wir uns an, wie der Midrasch weitergeht. Und das ist jetzt schon eine gewisse Akzentverschiebung. Denn jetzt haben wir erstmal einen Gott, der nicht bereit ist, einen neuen Anfang zu machen. Und bei allem, wie man den Versuch dazu zu bringen, erstmal nur schweigt. Bis schließlich jemand da ist, der die Lösung findet. Rabbi Nachman bar Shmuel sagte, in der Stunde, in der der Tempel zerstört wurde, kam Abraham vor den Heiligen. Gepriesen sei er, weinte, rupfte seine Barthaare aus und riss sein Haupthaar aus, schlug auf sein Gesicht, zerriss seine Kleider, Asche auf seinem Haupt, ging im Tempel umher, klagte und schrie und sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, wozu wurde ich anders als jede Nation und Sprache, dass ich zu solchem Schimpf und solcher Schande gelangt bin? Da ihn die Dienstengel sahen, schlossen auch sie sich Reihe für Reihe zur Totenklage zusammen und sagten, öde sind die Pfade geworden, niemand geht mehr auf ihnen. Was meint, öde sind die Pfade geworden? Die Dienstengel sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, die Pfade nach Jerusalem, die du eingerichtet hast, auf denen man nicht zu gehen aufhören wird, wie sind sie zur Öde geworden? Niemand geht mehr auf ihnen. Die Dienstengel sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, die Wege, auf denen Israel hin und her ging an den Feiertagen, wie ist es, dass niemand auf ihnen ist? Und jetzt sozusagen die Antwort Gottes, er hat den Bund gebrochen. Da sagten die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, dann ist gebrochen der Bund Abrahams, ihres Vaters, durch den die Welt besiedelt ist und durch den man dich in der Welt erkannt hat, dass du der höchste Gott bist, der Schöpfer von Himmel und Erde. Städte verabscheut. Die Dienstengel sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Jerusalem und Zion hast du verabscheut, nachdem du sie erwählt hast. So steht geschrieben. Verabscheust, ja verabscheust du Juda, ekelt sich deine Seele vor Jerusalem? Nicht achtete er des Menschen, da wird das seltenere Wort für Mensch Enosch gebraucht. Die Dienstengel sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, nicht einmal wie der Generation Henochs, im Enosch im Hebräischen, die ersten beim Sternendienst waren, achtest du Israels. Das geht darauf zurück, dass in Genesis 4,24 gesagt wird, dass man in der Generation Henochs anfing, den Ewigen anzurufen. Also die Schlussfolgerung ist, dass man zunächst eben Götzendienst geleistet hat. In dieser Stunde war der Heilige gepriesen, sei er genötigt, den Dienstengeln zu antworten. Er sagte zu ihnen, was habt ihr, dass ihr euch in dieser Sache Reihe für Reihe zur Totenklage zusammengeschlossen habt? Sie sagten vor ihm, Herr der Welt wegen Abraham, der dich liebt, der zu deinem Haus kam, die Totenklage hielt und weinte. Warum hast du nicht auf dein Haus aufgepasst? Er sagte zu ihnen, von dem Tag an dem der, der mich liebt, von mir an seinen ewigen Ruheort geschieden ist, kam er nicht zu meinem Haus. Und jetzt, was hat mein Freund in meinem Haus zu suchen? Da sagte Abraham, vor dem Heiligen gepriesen sei er, Herr der Welt, warum hast du meine Kinder ins Exil geschickt und sie in die Hände der Nationen gegeben? Und die haben sie getötet, auch auf sonderliche Weisen. Und du hast deinen Tempel zerstört, den Ort, an dem ich meinen Sohn Isaak vor dir als Brandopfer erhöhte. Der Heilige gepriesen sei er, sagte zu Abraham, Deine Kinder haben gesündigt und die ganze Tora und die 22 Buchstaben in ihr übertreten, wie geschrieben steht, und ganz Israel hat deine Tora übertreten. Abraham sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, wer legt gegen Israel Zeugnis ab, dass sie deine Tora übertreten haben? Er sagte zu ihm, es komme die Tora und lege gegen Israel Zeugnis ab. Sofort kam die Tora, um gegen Israel Zeugnis abzulegen. Da sagte Abraham zu ihr, meine Tochter, du kommst, gegen Israel Zeugnis abzulegen, dass sie deine Gebote übertreten haben? Schämst du dich nicht vor mir? Erinnere dich an den Tag, als der Heilige, gepriesen sei er, mit dir bei allen Nationen und Sprachen hausieren ging, und sie wollten dich nicht annehmen, bis meine Kinder zum Berg Sinai kamen und dich annahmen und ehrten. Und jetzt kommst du, um am Tag ihrer Not gegen sie Zeugnis abzulegen. Das geht auf einen ausführlicheren Midrasch zurück, wo es eben wirklich heißt, Gott geht mit der Tora zu den Edomitern und den Moabitern und den Ammonitern und alle finden irgendein Gebot in der Tora und sagen, nein, kommt überhaupt nicht in Frage, das sind wir nicht bereit zu halten, wir wollen die Tora nicht. Bis dann eben Israel sagt, wir werden es tun und sie hören. Als die Tora dies hörte, stellte sie sich an eine Seite und legte nicht gegen sie Zeugnis ab. Und so geht es dann auch mit den einzelnen Buchstaben. Es kommt dann erst der erste Buchstabe, das Aleph, das Zeugnis ablegen will. Und dann werden dann auch Bibelverse gefunden, die das Aleph in die Enge treiben, dass es nicht aussagen kann. Und so geht es weiter. Sodass also Gott letztlich niemand bleibt, der gegen Israel Zeugnis ablegt. Sofort machte Abraham seinen Mund auf, vor dem Heiligen gepriesen sei er, und sagte, Herr der Welt, im Alter von 100 Jahren gabst du mir einen Sohn. Und als er verständig geworden und ein junger Mann von 37 Jahren war, sagtest du zu mir, erhebe ihn vor mir als Brandopfer. Und ich wurde ihm gegenüber wie ein Grausamer und hatte kein Mitleid mit ihm, sondern fesselte ihn selbst. Wirst du mir nicht dessen gedenken und mit meinen Kindern Mitleid haben? Isaak machte seinen Mund auf vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sagte, Herr der Welt, als Vater zu mir sagte, Gott wird sich das Lamm zum Brandopfer ersehen, mein Sohn, beharrte ich nicht auf deinen Worten und wurde mit eigenem Willen auf dem Altar gebunden, und ich streckte meinen Hals unter dem Messer aus. Wirst du mir nicht dessen gedenken und mit meinen Kindern Mitleid haben? Jakob machte seinen Mund auf und sagte, Herr der Welt, habe ich nicht 20 Jahre im Haus Labans ausgehalten? Und als ich aus seinem Haus fortging, traf mich der Bösewicht Esau und wollte meine Kinder töten. Und ich überlieferte mich selbst in Todesgefahr um ihretwillen. Und jetzt sind sie in die Hand ihrer Feinde überliefert worden, wie Kleinvieh zur Schlachtung, nachdem ich sie wie Küken eines Huhns aufgezogen habe und an ihnen die Nöte des Kindererziehens erlitt. Denn den größten Teil meiner Tage war ich in großer Not um ihretwillen. Und jetzt wirst du mir nicht dessen gedenken, mit meinen Kindern Mitleid zu haben? Mose machte seinen Mund auf und sagte, Herr der Welt, war ich Israel nicht ein treuer Hirte 40 Jahre lang und bin vor ihnen hergelaufen wie ein Pferd in der Wüste? Und als die Zeit da war, dass sie das Land betreten sollten, hast du über mich beschlossen, dass meine Knochen in der Wüste fallen würden. Und jetzt, wo sie ins Exil geschickt wurden, hast du zu mir geschickt, über sie Totenklage zu halten und zu weinen? Dies ist das Gleichnis, das die Menschen sagen, vom Guten meines Herrn wird mir nichts Gutes und von seinem Bösen wird mir Böses. Und weiter sagte er vor ihm, Herr der Welt, du hast in deiner Tora geschrieben, Rind oder Schaf zusammen mit seinem Jungen schlachtet nicht an einem Tag. Und sie haben schon, wer weiß, wie viele Kinder und ihre Mütter getötet. Und du schweigst? In dieser Stunde sprang unsere Mutter Rachel vor den Heiligen, gepriesen sei er, und sagte, Herr der Welt, es ist offenbar vor dir, dass dein Knecht Jakob mich mit großer Liebe liebte und für mich 7 Jahre bei Vater gearbeitet hat. Und als jene 7 Jahre voll waren und die Zeit für meine Heirat mit meinem Mann gekommen war, ging mein Vater mit sich zu Rate und ersetzte mich meinem Mann durch meine Schwester. Und die Sache war mir äußerst schwer, denn der Ratschluss wurde mir bekannt und ich teilte meinem Mann ein Zeichen mit und übergab es ihm, dass er zwischen mir und meiner Schwester unterscheiden könne, damit mein Vater mich nicht ersetzen könne. Und danach tat es mir leid und ich litt unter meiner Begierde und hatte Mitleid mit meiner Schwester, dass sie nicht beschämt werde. Am Abend ersetzten sie meinem Mann meine Schwester an meiner Stelle. Und ich übergab meiner Schwester alle Zeichen, die ich meinem Mann übergeben hatte, damit er denke, dass sie Rachel ist. Und nicht nur das, sondern ich ging unter das Bett, in dem er mit meiner Schwester lag und mit ihr sprach. Und sie schwieg und ich antwortete ihm auf alles, damit er die Stimme meiner Schwester nicht erkenne. Und ich tat ihr Gutes und war nicht eifersüchtig auf sie und ließ sie nicht in Schande geraten. Und ich, die ich Fleisch und Blut, Staub und Asche bin, war nicht eifersüchtig auf die mit mir konkurrierende Frau und ließ sie nicht in Schimpf und Schande geraten. Und du, lebendiger, ewiger und barmherziger König, warum warst du eifersüchtig auf den Sternendienst, an dem nichts ist? Und hast meine Kinder ins Exil geschickt. Und sie wurden mit dem Schwert getötet. Und die Feinde taten an ihnen nach ihrem Willen. Sofort entrollte sich das Mitleid des Heiligen, gepriesen sei er, und er sagte, um deinetwillen, Rachel, bringe ich Israel an seinen Ort zurück, wie geschrieben steht. So spricht der Ewige, eine Stimme wird in Ramah gehört. Klagelied, bitteres Weinen. Rachel weint über ihre Kinder, weigert sich, sich trösten zu lassen über ihre Kinder, denn sie sind nicht mehr. Und es steht geschrieben, so spricht der Ewige, hindere deine Stimme am Weinen und deine Augen an der Träne, denn es gibt Lohn für dein Tun. Und es steht geschrieben, es gibt Hoffnung für dein Ende, Spruch des Ewigen, und die Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Ja, soweit die Versuche, Gott zum Mitleid und zur Umkehr zu bewegen. Und es ist gerade Rachel, die es schafft, Gott umzustimmen. Anmerkungen dazu? Ich denke, der Midrasch hat eigentlich zwei Provokationen für einen ziemlich breiten Strom in der Theologie. Das eine ist zu sagen, die Verdienste der Väter retten uns nicht. Denn es ist eben schon der Gedanke, das Verdienst Abrahams, der bereit war, seinen Sohn zu opfern, das Verdienst Isaaks, der bereit war, sich zu opfern. Das wird sozusagen gegen unsere Sünden aufgerechnet und vielleicht kann uns das retten. Und hier sehen wir, dass das Gott überhaupt nicht interessiert. Sie können mit all ihren Argumenten kommen, funktioniert nicht. Und das Zweite ist, dass man ja oft sagt, was heißt es eigentlich, Gott zu lieben, sich so zu verhalten wie er. So wie Gott barmherzig ist, soll der Mensch barmherzig sein. Und also sozusagen alle die guten Eigenschaften Gottes soll der Mensch versuchen, in sich zu verwirklichen. Und hier ist es genau umgekehrt. Es ist Rachel, die mit ihrem Verhalten, wo sie über ihre Eifersucht, über ihre Schwester und Nebenbuhlerin hinwegkommt, die sagt, ich bin nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und ich habe es geschafft, meine Eifersucht zu überwinden. Und jetzt, Gott, wärst du dran, deine Eifersucht zu überwinden und auch zu erkennen, dass ich wenigstens eine ernstzunehmende Eifersucht mit einer wahren Nebenbuhlerin hatte, während du dich über den Götzendienst, der doch eigentlich gar nichts wert ist, aufgeregt hast und eigentlich von daher Gott lernen soll, den Menschen nachzuahmen, um zum Mitleid zu kommen. Das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr provozierender Gedanke, der da kommt. Ja, ich hoffe, dass diese Eröffnung ein bisschen Geschmack gemacht hat, weiter die Midrashim zu den Klageliedern zu sehen. Also die Fragen werden sich wiederholen, immer wieder neu ausgelegt werden. Und ja, ich hoffe, dass wir dann noch ein reichhaltigeres Mosaik von den möglichen Antworten bekommen. Nächstes Mal geht es dann also mit dem weiteren Verlauf des ersten Kapitels, des ersten Klagegesanges weiter. Bis dahin eine gute Woche.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Danke Ihnen auch. Und eine gute Nacht.